Da pocht dir ja wahrscheinlich auch das Herz, wenn du das erste Mal mit diesen Stars zusammenkommst, mit denen du möglicherweise PlayStation gespielt hast. Ne?
Ja, klar. Also da war man schon dann auch so klein mit Hut. Also da muss man schon sagen, da ist man natürlich erstmal ganz ruhig und versucht dann halt auch erstmal die Leute überhaupt erst kennenzulernen. Und dann am Ende ist es dann einfach so, dass man auf dem Platz auf sich aufmerksam machen muss.
Brückengeflüster. Der VfL-Podcast der NOZ.
Brückengeflüster, die 107. Folge. Herzlich willkommen am Ohr, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, bei unserem Podcast zum VfL Osnabrück. Heute mit ganz besonderen Gästen. Osnabrück-orientiert, aber auch gegnerorientiert, was das Spiel am Mittwoch betrifft, gegen Borussia Dortmund 2. Wir begrüßen ganz herzlich hier im Studio Steffen Tigges, einst VfL Osnabrück, jetzt Borussia Dortmund. Hallo.
Schön, dass ich hier sein darf. Danke.
Und dabei ist noch Helmut Buschmeier, Ehrenvorsitzender des Fußballkreises Osnabrück-Land. Langjähriger Bekannter hier in der Fußballszene, auch immer noch aktiv, gerade auch weiterhin mit dem Senegal-Projekt, wo man ihn immer unterstützen darf. Auch da können wir nachher ein kurzes Wort drüber verlieren. Und einer ganz privaten Connection zu Steffen Tigges, die wir später thematisieren. Hallo Helmut.
Ja, moin. Klasse Runde hier.
Ja, da gehört noch einer dazu, den möchte ich auch natürlich begrüßen. Das ist mein Kollege Steffen Alberti, der gestern oder vorgestern vor allem Borussia Dortmund 2 beobachtet hat, wenn ich das jetzt gerade vorhin richtig verstanden habe.
Ja, und die Nummer 4 müssen wir auch noch begrüßen. Deinen Namen hast du noch nicht gesagt. Benjamin Kraus am Mikrofon, er hat die Begrüßung gemacht. Hallo alle zusammen. Ja, wir wollen starten vielleicht erstmal mit dem aktuellen Geschehen, bevor wir auf die Connection zwischen Helmut Buschmeier und Steffen Tigges kommen. Am Wochenende, Steffen, habt ihr gespielt. Du warst auch in der zweiten im Einsatz, diesmal nicht bei den Profis dabei, gegen Saarbrücken. 0-0. Ja, kurzes Fazit.
Ja, ich glaube, wir haben ein richtig gutes Spiel gemacht mit der U23. Es war zwar auf Augenhöhe, aber wir hatten doch die besseren Chancen, die wir leider nicht nutzen konnten. Haben hinten sehr gut verteidigt und haben wenig zugelassen. Der Gegner hat uns sehr schwer gemacht, viele lange Bälle gespielt, versucht dann die zweiten Bälle einzusammeln. Das haben wir gut verteidigt, obwohl wir eine junge Mannschaft haben. Wir wollten viel Fußball spielen, aber leider konnten wir im letzten Drittel so unsere Überlegenheit nicht perfekt ausnutzen und haben viele Situationen gehabt, wo wir dann uns im letzten Drittel falsch entschieden haben oder zu unsauber geworden sind. Und ja, da muss man, glaube ich, auch mal so 0-0 mitnehmen, vor allem, weil die Spiele davor auch in beide Richtungen hätten kippen können. Wir haben ja dann doch 7 Punkte aus 3 Spielen, war ja doch dann ein sehr guter Start, vielleicht nicht von allen so erwartet, aber die Spiele hätten alle in andere Richtungen kippen können. Wir hätten in Zwickau hätten wir verlieren können oder noch unentschieden spielen können in der letzten Minute. Gegen Mannheim war es dann noch eine Elfmeterszene am Ende. Von daher glaube ich, dass man mit einem Punkt und dann 8 Punkten aus 4 Spielen, glaube ich, von einem guten Start reden kann von uns.
Ist ja immer eine ganz spezielle Konstellation, ne? Du hast das gerade gesagt, ihr habt viele junge Spieler, Borussia Dortmund U23, und dann trifft man oft auf so Truppen, gerade Saarbrücken, da fallen mir dann so Leute wie Dennis Erdmann ein, die dann dagegen halten und richtig dazwischenhauen. Wie hast du das selber erlebt jetzt am Samstag und wie müsst ihr euch auf diese Spiele immer einstellen? Sagt ihr euch vor den Spielen immer so, okay, da kommt jetzt wieder so eine körperlich krasse Truppe, aber fußballerisch haben wir eigentlich ja mehr Potenzial?
Ja, grundsätzlich schon. Also klar, man muss immer aufpassen, dass man sich nicht ein bisschen aus dem Konzept bringen lässt. Ich glaube, die Gegner versuchen das schon, uns dann auch vielleicht ein bisschen zu provozieren. Hat dann auch in der zweiten Halbzeit gegen Saarbrücken jetzt relativ gut geklappt. Wir haben, glaube ich, dann noch 3 gelbe Karten wegen Unsportlichkeiten und Meckerns dann noch bekommen. Da hat so ein bisschen dann zum Ende so ein bisschen die Zielstrebigkeit gefehlt. Aber wir wollen uns eigentlich dann relativ wenig auf den Gegner einstellen, wollen dann keine langen Bälle spielen, weil wir einfach am Fuß stark sind, Fußball spielen wollen. Und von daher versuchen wir einfach unser Spiel aufzuziehen und, glaube ich, da relativ wenig auf den Gegner einzugehen. Klar analysieren wir die Stärken und Schwächen der Mannschaften, aber wir versuchen schon unseren Stiefel dann auch durchzuziehen.
Mhm. Helmut, du bist nicht nur familienbedingt Fan von Borussia Dortmund jetzt natürlich, sondern natürlich auch Fan des VfL Osnabrück und du verfolgst den Weg des VfL. Gestern das Spiel in Würzburg, hast du, glaube ich, ihr hattet selber eine Familienfeier, deine Frau ist 80 geworden, herzlichen Glückwunsch nochmal an dieser Stelle hier.
Genau.
Konntest du gestern das Spiel wahrscheinlich nicht so sehen, ne?
Nein, ich habe nur beim Kaffeetrinken erfahren, 1-1 habe ich gesagt, das ist besser als verloren.
Ja, auf jeden Fall. Steffen, du hast das aber verfolgt, ne? Wahrscheinlich, also rein berufsbedingt sozusagen ja auch diesmal, weil ihr spielt ja Mittwoch gegeneinander.
Ja, natürlich, ich verfolge den VfL sowieso. Ich bin ja auch Fan durch und durch. Das muss ich natürlich dann Mittwoch ein bisschen zurückstellen, aber ich verfolge das Spiel natürlich oder habe das Spiel so gut es ging verfolgt, habe mir dann die Highlights heute Morgen nochmal angeschaut, habe mich natürlich dann auch gefreut, dass Sese, ein alter Freund von mir, getroffen hat. ich glaube, grundsätzlich kann man, glaube ich, mit dem Punkt dann auch mal auswärts zufrieden sein.
Ja, er hätte noch mehr Tutorial machen können, ne? In der ersten Halbzeit hat er noch zwei, drei Chancen auch gehabt, da hat er sich hinterher richtig drüber geärgert. Ja, ich war da, bisschen wildes Spiel diesmal gewesen, fand ich, sehr, sehr chaotisch zum Teil, das ist aber auch, liegt vielleicht ein bisschen auch an der Würzburger Spielweise, das ist oft da auch so in diesem Stadion mit der etwas seltsamen Atmosphäre, 2000 Leute, erst ein bisschen wenig los, eigentlich haben nur die Osnabrücker Stimmung gemacht, dann gab es diese eine Szene, wo sich der Bräunig, der Würzburger, verletzt hat, direkt hinter dem Tor, wo dann aus der VfL Fankurve ein paar Sprüche kamen, die jetzt auch nicht nur super geil waren, aber das hat dann dazu geführt, dass die Würzburger, das Publikum auch ein bisschen aufgewacht ist und danach war dann Stimmung drin, da war man fast ein bisschen dankbar dafür, dass dann so eine Lappalie sich dann so ein bisschen dann die Fußballstimmung hochgezogen hat und dann war der VfL aber auch so ein bisschen im Spiel ab der 30. Minute und dann ging es ja gut hin und her. Ne? 1-1, gerechtes Ergebnis, glaube ich, hinterher ein paar Diskussionen noch über Schiedsrichterentscheidungen, aber ja, ich glaube, das war in der Tat dann auch ja, ein faires Endresultat. Helmut, lass mal über eure private Beziehung ruhig gleich reden, für alle, die es nicht wissen. Du kennst Steffen schon ganz lange und hast ihn immer intensiver jetzt kennenlernen dürfen. Klär uns mal auf, wie ist das gekommen und was ist da passiert in Bad Iburg-Glane?
Ich weiß, mein erster Eindruck, wo ich die beiden auf dem Platz gesehen habe in der Halle, das war mal in Merzen, aber waren die Jungs mit Vater Steffen da, Stefan Tigges. Und natürlich habe ich das als Ehrenvorsitzender vom TuS Glane verfolgt, aber war nicht so im aktuellen Geschehen. Und da ich jetzt mit Uwe Krebs als Lehrwart engen Kontakt hatte, habe ich das natürlich besonders verfolgt. Und irgendwann hieß es dann mal, ja, Saran, in heranwachsendem Alter, sucht sich einen netten Freund und hat dann, glaube ich, bald sehr schnell Steffen gefunden. Wie das nun genau zustande gekommen ist, weiß ich nicht. Aber er ist von Anfang an in unserer Familie herzlich aufgenommen worden, sage ich mal, für meine Generation, auch für meinen Sohn, der leider verstorben ist, und für meine Schwiegertochter Sabine, plus Enkel Crispin. Wir sind wirklich eine tolle Familie, was uns auch in diesem schweren Jahr hilft. Und einfach ein feiner Junge. Und ich würde mich freuen, wenn er noch viele Jahre mit Buschmeiers engen Kontakt hat.
Da kann Steffen wahrscheinlich positiv in die Zukunft blicken. Ne? Also mittlerweile, gerade hat Helmut schon gesagt, sowas wie zweite Heimat geworden.
Ja, auf jeden Fall. Sarah und ich sind jetzt schon über 7 Jahre zusammen. Wir wohnen auch zusammen in Dortmund. Sarah studiert in Dortmund Rehabilitationspädagogik. Und von daher, glaube ich, haben wir da eine rosige Zukunft vor Augen. Und wie schon gesagt, ich wurde herzlich in die Familie aufgenommen, fühle mich richtig wohl und will da auch gar nichts dran ändern.
Ja. Ohne dass wir zu sehr ins Detail gehen, wie habt ihr euch kennengelernt? War es tatsächlich im Südkreis dann dort vor Ort?
Ja, wir sind in eine Schule gegangen, in einer Stufe gewesen, waren auch in einem Freundeskreis und so hat sich dann der erste Kontakt ergeben und da haben wir uns kennengelernt und ja, das hält jetzt seit über 7 Jahren.
Mhm. Und Helmut, du hast Steffen ja nun auch schon als Fußballjuwel heranwachsen sehen, ne? Bevor er überhaupt jetzt in die Familie Buschmeier eintrat, ne? Beim TuS Glane, ne? Da habt ihr ja damals gesehen, also da ist einer, der kann ja ganz groß werden.
Das war ja nicht der Einzige, der aus Glane hervorgegangen ist und eine breite Arbeit, aber auch punktuell eine gute Arbeit. Und wenn einer überdurchschnittlich talentiert war, dann war es immer gut, dass sie zur Hütte gegangen sind oder zum VfL gegangen sind. Es war immer eine gute Zusammenarbeit aus Vereinssicht und Kreissicht zu den höherklassigen Vereinen, in diesem Falle zum VfL. Und wenn einer weiterkommen will, geht das nur über den VfL. Und generell zum VfL kann ich da passend sicherlich zu sagen, ich habe immer die Meinung vertreten, wenn es dem VfL gut geht, geht es der Region im Landkreis gut. Dann ist das Stimmung, dann ist was los. Ist der VfL unten, dann wirkt das auch ein bisschen auf die Stimmung, auf die Begeisterung. Also insofern ein gutes Zusammenspiel. Und ja, wenn dann sowas dabei rauskommt, dass, ob er nun zur Familie gehört oder nicht, ich würde mich freue mich genauso über Leon oder jetzt aus Iburg über Nauber, Gerrit Nauber, der jetzt, glaube ich, in Holland spielt oder was. Mhm. Man kennt sie von Kindesbein, man kennt die Familien. Und das ist eben das Schöne, wenn man auf dem Lande wohnt.
Mhm. Steffen, wen müssen wir denn Danke sagen aus der alten Glaner Zeit? Wer hat dich denn da so gut gefördert an alten Trainern oder sonstigen Menschen, die da unterstützt haben?
Ja, gut, danke muss man wahrscheinlich vielen Leuten sagen. Klar, meinen Eltern, meinen Geschwistern, Leon, mit dem ich, glaube ich, bestimmt 50% meiner fußballerischen Laufbahn, wenn nicht sogar mehr, verbracht habe. Aber vor allem Oliver Möller war sozusagen mein einziger Trainer in Glane. Von dem bin ich dann von der G-Jugend bis zur D-Jugend, hat er mich trainiert, hat mir vor allem den Spaß am Fußball vermittelt. Klar, auch einzelne Fertigkeiten, aber vor allem den Spaß. Wir hatten eine super Mannschaft, waren auch sehr erfolgreich in unserem Jahrgang. Und wenn man jemandem Danke sagen muss, dann vor allem ihm, weil er mich zum Fußball gebracht hat. Ich weiß nicht, ob es jeder die Geschichte kennt, dass ich im Kindesalter, sage ich mal, als ich Fußball gespielt habe oder als ich angefangen habe, nicht aussteigen wollte, weil mir zu kalt war. Und er
zum ersten Spiel jetzt, ne?
Ja, genau, zum ersten Spiel. Und er musste dann mich und meine Mutter zusammen überzeugen, dass ich wieder zum Fußball komme. Und das hat sich ja dann auch doch am Ende ausgezahlt, auf jeden Fall.
Zu kalt? Also, wie kalt war es tatsächlich?
Ja, ich war 5 Jahre alt. Es war wahrscheinlich nur eine gefühlte Kälte. Ich kann es gar nicht sagen, wie kalt es war, weil ich wollte auf jeden Fall nicht aussteigen und zum Training oder zum Spiel gehen. Und da musste ich dann doch ein bisschen vehementer überredet werden.
Okay.
Mhm. Sehr cool.
Und ja, du sagtest ja gerade, Leon, dein Bruder, natürlich ständiger Wegbegleiter. Aber irgendwann musstet ihr euch ja dann auch mal fußballerisch gesehen trennen. Fiel das eigentlich schwer, so, wenn man so eine innige Beziehung hat im Bruderverhältnis?
Es fiel nicht schwer, weil jeder von uns doch dann auch eine eigene Persönlichkeit ist und jeder seinen eigenen Weg gehen muss. Mein Weg führte dann ja weiter beim VfL und er ist dann ja nach Aachen gewechselt, zu Alemannia. Und da muss sich jeder weiterentwickeln und wir haben immer noch ein sehr enges, sehr inniges Verhältnis, einfach weil wir einfach gut miteinander auskommen. Und ja, ist er jetzt diesen Sommer nach Rödinghausen wieder gewechselt, wohnt er jetzt hier wieder in Osnabrück. Und da sind wir natürlich auch ständig im Austausch über Fußball, aber natürlich auch durch die Familie ist man natürlich auch automatisch immer im Kontakt. Mhm.
Steffen, das erste Spiel, was ich von dir so in Erinnerung habe, war ein B-Jugendspiel, Niedersachsen-Pokal gegen Hannover 96 auf dem Kunstrasen an der Illushöhe. Die habt ihr ziemlich weggehauen, ich glaube 3-4-0, also ziemlich deutliches Ergebnis, was damals ziemlich überraschend war. Und da lief dann über die Außenbahn ein schon relativ großer Junge für das Alter, mit großen Schritten den Hannoveranern so ein bisschen davon und die haben so hinterher geguckt. Wir haben kurz gesprochen nach dem Spiel, kannst du dich so ein bisschen an die Zeit erinnern und auch verbunden mit der Frage, hat man da eine Vorstellung schon, ob es klappen kann mit dem Profifußball, wie es weitergeht? Denkt man da drüber nach? Hat man dieses große Ziel? Wie ist das?
Ja, klar. Wenn ich, als ich damals zum VfL gegangen bin in der U14, hatte ich schon natürlich das Ziel, mich dann auch irgendwie weiterzuentwickeln und vielleicht auch im Profifußball Fuß zu fassen. Aber ich glaube, ich habe mit vielen Leuten in der U17, U15, U19 zusammengespielt, wo man auch dachte, es sind richtig gute Jungs und die haben es auch nicht nach oben geschafft und machen jetzt ganz andere Sachen mit ihrem Leben, weil die außerhalb vom Fußball sind. Ich glaube, damals hatten wir einen richtig guten Jahrgang zusammen, eine richtig gute Mannschaft, haben dann auch in der U19 eine richtig gute Saison in der eigenen Bundesliga gespielt. Aber ich glaube, grundsätzlich ist es dann auch vielleicht falsch, sich zu sehr auf die Zukunft zu fokussieren, weil man schon sich ja dann auch im Hier und Jetzt in der Zeit dann auch entwickeln muss. Und ich glaube, man muss grundsätzlich vor allem sagen, dass man halt sich auch dann halt auch in der richtigen Zeit, zu richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort befinden muss, um dann auch vielleicht den Sprung zu den Profis zu schaffen. Das haben viele, die wahrscheinlich ähnlich qualitativ hochwertig wie ich Fußball gespielt haben, dann vielleicht auch nicht geschafft, weil sie halt vielleicht zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort waren. Mhm.
Helmut, wenn man Steffen so zuhört, oft ist es ja auch Kopfsache, ob man es nach oben schafft oder nicht, ne? Der Junge ist klar, oder?
Ja, die Frage habe ich nicht ganz verstanden, aber es wäre schlimm, wenn er kein Ziel hätte, nach oben zu kommen. Und ich habe immer den Eindruck gesagt und habe es auch im Freundeskreis erzählt, er ist mit beiden Beinen auf der Erde geblieben und geht ganz kontinuierlich seinen Weg. Und zu ihm würde zum Beispiel ein Porsche nicht passen, sage ich mal. Und wenn er in Glane ist, die Kolpinger freuen sich, die anderen freuen sich, er ist ein Glaner Junge geblieben. Und ich glaube, das ist auch wichtig für die Entwicklung, als wenn er sagt, ich bin in Dortmund und bin da der große Star. Passt gar nicht zu ihm. Er muss so bleiben und dann wird er auch weiterhin Erfolge haben.
Ist aber auch was speziell Glane, oder? Also immer, wenn ich da so auf dem Platz bin, weil zum Beispiel die erste Spiele oder so, merkt man schon, da ist Verbundenheit da im Verein. Und die Leute irgendwie kennen sich länger und kommen gern wieder zurück auch.
Also ich gebe das gerne weiter, aber ich glaube auch, dass es das auf vielen anderen Plätzen im Landkreis gibt. Das habe ich wirklich erfahren und ich habe heute auch als Oldie noch so vielen anderen Kontakt da, wenn es heute im Tagesgeschäft ist. Also ich fahre gerne nach Ankommen, ich fahre gerne nach Hollage oder nach Glandorf oder Lahr. Überall war ich ein bisschen unterschiedlich da. Aber es ist schon ein toller Verein und ich war ja bis 93 Vorsitzender und wie der sich entwickelt hat vom Fußball. Tischtennis ist leider eingegangen zum Gesundheitssport mit dem Sportpark da. Das Team hat tolle Arbeit geleistet und allmählich, die Glaner sind hier vielleicht mitunter etwas langsamer, aber allmählich kapieren sie das auch, dass jetzt ein ehrlicher Sportpark ist. Ich war jetzt vor 14 Tagen mit meiner Corona-Sportgruppe da, dass einige nicht aus Glane kommt, aus Lienen oder aus Glandorf, gesagt haben, Donnerwetter, was der TuS da hat. Und das gehört ja dem TuS. Und da ist ganz solide gemacht worden. Und wenn sie ein paar Miese auf dem Konto haben, es stehen Werte wie Grundstücke dagegen. Und die Konstellation ist schon in Ordnung. Punktuell würde ich jetzt mal aus der Fußballersicht sagen, würde ich mir schon wünschen, dass sie so die Politik hätten, dass sie in der Bezirksliga oben mitspielen. Also Kreisliga ist mir da ein bisschen zu wenig.
Mhm. Tischtennis, aber das ist nur am Rande, das hätte ja ein ganz großer Standort dort werden können. Nicht? Also, ja. Wenn man überlegt, was da alles schon passiert ist und welche Erfolge die eingefahren haben. Schade eigentlich, dass es nicht weiterging, aber das ist ein anderes Thema und nicht in diesem Podcast. Wir kommen wieder zurück zu Steffen. Zum VfL, dein Debüt ist ja ähnlich mit Pannen verlaufen, wenn man so will, im Profibereich wie damals in der Jugend, als Kind, wo du nicht aussteigen wolltest. Am 12.12.2015. Profidebüt beim VfL, dritte Liga gegen Erzgebirge Aue, kommst rein für Alvarez. Tolles Gefühl sicherlich und dann musst du eine Viertelstunde später verletzt wieder raus. Ne? Hast du da noch Erinnerungen?
Ja, ich habe auf jeden Fall noch Erinnerungen. Natürlich ein schöner Tag für mich gewesen. Kleine Erinnerung habe ich jetzt immer noch. Ich habe eine kleine Narbe am Kopf von einem Kopfballduell, glaube ich, mit Patrick Breitkreuz war es, glaube ich, damals. Sind wir beide zum Kopfballduell hochgestiegen und ja, dann Kopf an Kopf geraten und ich glaube, er hatte sowohl auch eine Platzwunde als auch ich. Ich wurde dann noch ausgewechselt. Ich glaube, Joe Ennox war damals ja der Trainer, hatte gehofft, dass wir dann vielleicht in den letzten Minuten nochmal in Überzahl weiterspielen können, weil es bei mir dann doch ein bisschen länger mit Tackern und so und Turban gedauert hat. Aber eine kleine Erinnerung an mein erstes Profispiel habe ich dann immer noch, da wachsen auch keine Haare mehr. Das heißt, an dieser Stelle kann ich mich immer dran erinnern dann.
Heimspiel unter Flutlicht, wenn ich es richtig im Kopf habe, ne? Müsste es gewesen sein.
Nee, ich glaube, es war einfach samstags mittags, okay. Erst nochmal 14 Uhr, aber wahrscheinlich war es dann schon am Ende ein bisschen dunkler. Das ist ja dann mal Richtung Ende Dezember.
Ja, jetzt im Winter war genau, es war irgendwie dunkle Atmosphäre und ziemlich im Mittelfeld, glaube ich, also ein bisschen weiter vorne gewesen, ne? Aber das war noch die Erinnerung daran. Da ging es los. Ist ja auch spannend, wenn man dann so als Jungspund reinkommt. War wahrscheinlich für dich und auch für Sese Klaas, der ja so ein bisschen dieselbe Schiene mitgemacht hat, gar nicht so schlecht, dass dann mit Joe Ennox ein Trainer da war, der euch schon relativ lange kannte, ne?
Ja, Joe Ennox war ja vorher lange dann Jugendtrainer, U23-Trainer, war dann eigentlich eingeplant für die U19. Ist dann ja dann, dadurch, dass Mike Walpurgis entlassen wurde, hochgezogen worden als Trainer für die Profis. Und ich glaube, er hat es vor allem so ein bisschen reingebracht, dass dann immer mehr auf die Jugend gesetzt wurde, dass immer mehr Leute auch dann im Training der Profis integriert wurden. Da hatten wir natürlich, auch Leon durfte dann ja zu den Profis hochkommen und mittrainieren und dann auch er auch mitspielen. Und ich glaube, da hat er das wesentlich geprägt, dass es da eine große Durchlässigkeit im Verein gibt und die auch dann immer mehr erweitert wurde und ausgebaut wurde.
Mhm. Kamen ja noch ein paar nach, wenn man jetzt noch an Felix Agut denkt zum Beispiel als einen weiteren Namen. Ist ja eigentlich schon erstaunlich, wie viele da rauskommen, obwohl ja immer gesagt wird, dass die Bedingungen an der Illustrie jetzt im Vergleich gerade auch zu anderen großen Nachwuchsleistungszentren gar nicht so geil sind. Ist das vielleicht dann sogar auch ein Erfolgsgeheimnis, dass ihr jungen Leute auch es damals dann vielleicht auch irgendwie gelernt habt, euch mit dem einfach, was ihr habt, zufrieden zu geben?
Ich glaube grundsätzlich, dass es auf jeden Fall eine Qualität von den Spielern, die aus Osnabrück kommen, ist, dass man halt auch mit wenig zufrieden ist. Ich glaube aber, dass vor allem in der Jugend vom VfL gut gearbeitet wird, dass die Trainer mit Leidenschaft, mit Herzblut dabei sind. Klar, es sind nicht die besten Bedingungen vielleicht, dass man nicht immer das große Geld hat, um die neuesten Bälle zu haben, sondern man ist einfach zufrieden mit dem, was man hat. Aber es wird einfach gute Arbeit geleistet, es wird gut gescoutet, wir hatten immer eine gute Mannschaft. Und vor allem auch halt gute Trainer, die wirklich alles für den Verein gegeben haben, für uns Spieler auch immer alles gegeben haben. Und da glaube ich, dass das auch ein Grund ist, warum dann halt auch viele Spieler aus Osnabrück dann auch den Sprung in den Profibereich geschafft haben.
Mhm. Gut, Joe Ennox, genau, der hatte ich im Grunde dazu gebracht, dass du dein Profidebüt feiern konntest. Und dann später wurde Joe Ennox ja dann entlassen und Daniel Thune kam. Und Daniel Thune hat dich ja dann auch mehr und mehr reingezogen. Wobei man offen gesagt, in der Phase eigentlich immer so einen Eindruck hatte, irgendwie fehlte dieses letzte Quäntchen bei Steffen Tigges, immer wenn er reinkam. Und Daniel hatte ich ja nun auch als Linksverteidiger gerne mal gestellt, was ja eigentlich gar nicht deine Position ist, obwohl du sie in einigen Spielen doch gut ausgefüllt hast, würde ich sagen, aus meiner Erinnerung. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Also es war schon so, ich hatte auch das Gefühl, dass dann immer irgendwie ein bisschen was gefehlt hat in ein paar Situationen. Kann ich mich erinnern, dass ich mich dann vielleicht auch falsch entschieden habe, dann vielleicht auch nicht die besten Leistungen auf den Platz gebracht habe, wenn ich dann eingewechselt wurde oder eingesetzt wurde. Das war auf jeden Fall so, wie du auch schon sagst, die Linksverteidigerposition oder links in der Fünferkette haben wir dann ja auch oft gespielt oder habe ich dann oft gespielt. War dann auch so, dass ich mich erstmal ein bisschen dran gewöhnen musste. Ich glaube, wie du schon sagst, hatte ich auch gute Spiele, wenn ich jetzt natürlich an Kaiserslautern denke, was natürlich das Paradebeispiel für ein gutes Spiel wahrscheinlich für mich ist mit 2 Toren auf dem Betzenberg. Doch, glaube ich schon, dass auch vor allem in der letzten Saison, dass ich mich dann doch auch weiterentwickelt habe. Aber es war dann nach dieser Saison einfach für mich klar, dass es irgendwie beim VfL dann für mich nicht so 100% gepasst hat für meine Entwicklung und dass ich dann einfach was Neues machen musste. Und dass ich glaube, wir auch in dieser Zeit einfach eine super Mannschaft hatten, wo jeder einfach so seinen Teil dazu beigetragen hat. Und von daher bin ich da auch kein Böse, dass ich vielleicht auch nicht so viel gespielt habe oder oft eingewechselt wurde. Das, glaube ich, hat alles gepasst und wurde dann ja auch mit dem Aufstieg dann belohnt, sage ich mal.
Aber Kaiserslautern, lass uns nochmal eben zurückgehen. Das ist ja durchaus, Benni, ich glaube, du warst damals sogar da bei dem Spiel. Das war eine Sternstunde beim VfL, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, dieses Spiel werde ich so schnell nicht mehr vergessen, wahrscheinlich nie mehr. Ich habe immer wieder auch mal bei meinem Instagram-Account habe ich die Tore hochgeladen. Das scrollt man dann doch immer noch mal durch und guckt sich die Tore noch mal an. Ein richtig geiles Gefühl. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Zuschauer damals da waren, aber auch vom VfL, von den Fans war so viel Support damals da. Und das war natürlich für mich überragend, aber auch für die Mannschaft überragend, weil ich glaube, da haben wir schon ein richtig, richtig gutes Spiel gemacht und ich glaube, es war der erste Sieg auf dem Betzenberg.
Ja. Kann das sein? Ich müsste es gewesen sein, ja. So viele Duelle VfL gegen Kaiserslautern gab es ja auch noch gar nicht vorher in der Story. Das war damals auch so ein Moment in der Saison, wo jeder auch gesagt hat, okay, jetzt hält sich keiner mehr auf. Ne? Also wer den Betzenberg stürmt und dann sowieso ja schon diesen Vorsprung in der Tabelle hatte, das läuft jetzt. Also jetzt werden sie die Punkte auf jeden Fall noch einsammeln, die sie brauchen. Und es waren ja dann auch gar nicht mehr viele, weil es war so ein Durchbruchssieg, wo jeder gesagt hat, okay, wenn das jetzt läuft, dann gehen sie hoch. Und genauso ist es ja dann auch gekommen. Und ja, trotzdem aber auch ein typisches Tor für dich, ne? Wenn ich mich so erinnere an das erste Ding, dieser Konter, abgefangener Eckball. Und ich meine, du hast sogar noch dem Blacher, glaube ich, war es, oder Ibrahim, zugerufen, so warte auf mich, weil ich komme jetzt wieder mit meinem Tempo. Ich habe das aufgenommen. Stimmt. Und bist einfach an allem vorbeigerannt und hast das Ding reingeschoben. Ne? Also ich glaube, das ist dann schon ein geiler Moment, wenn man über den ganzen Platz rennt und das Tor macht. Viel besser geht's nicht, oder?
Ja, genau. Der Angriff hatte sich dann sozusagen ein bisschen in der Mitte über Ibrahim und Blacher dann entwickelt. Und dann bin ich hinterhergekommen, habe die 7-Meilen-Stiefel ausgepackt und bin dann losgestiefelt. Und es hat dann perfekt gepasst. Blacher hat in der Mitte die Gegenspieler gebunden und ich war dann links relativ frei. Und ich glaube, das Vorspiel war dann Fortuna Köln. Und da hatte ich eine Situation, die war relativ ähnlich, aus einem gleichen Winkel. Und da habe ich mit einem Vollspann voll durchgeladen und habe den Ball dann 4 Meter übers Tor, glaube ich, geschossen gefühlt.
In Köln, ne?
Genau, in Köln war es, da habe ich dann auch Linksverteidiger gespielt. Da war eine relativ ähnliche Situation, da hatte mich Daniel dann auch angezählt, dass ich in so welchen Situationen einfach ruhiger bleiben muss, weil damals haben wir dann 0-0 gespielt. Das war eine der wenigen Chancen, die wir, glaube ich, in dem Spiel hatten. Das hat sich dann im Prinzip eine Woche später oder 3 Tage später, wir haben ja unter der Woche in Köln gespielt, hatte sich das dann ausgezahlt, dass ich dann einfach ruhig mit der Innenseite den Ball ins lange Eck geschoben habe. Und das Gefühl, wie dann auch alle Fans und alle Mitspieler sich gefreut haben, ist natürlich dann auch überragend für einen selbst.
Aber für dieses Anzählen, Entschuldigung, da hat Daniel sich nachher aber auch entschuldigt, ne? Dass er da vielleicht ein bisschen zu forsch dich kritisiert hat nach diesem Spiel bei Fortuna Köln, ne?
Ja, das war noch eine andere Situation. Da ging es, glaube ich, nach dem Spiel drum, dass er sich ein bisschen über mein Verhalten nach dem Spiel aufgeregt hat. Da hat er mich schon deutlich angezählt. Da hat er sich auch nachher für entschuldigt. Und er hatte dann vor der ganzen Mannschaft gesagt, dass er so nicht umgehen möchte mit Spielern. Aber auch mein Verhalten war zu dem Zeitpunkt natürlich nicht richtig. Und von daher hat sich dann, glaube ich, 3-4 Tage später dann ausgezahlt, dass wir dann so drüber gesprochen haben.
Okay. Helmut, du warst auf dem Betzenberg.
Ja, ich war auf dem Betzenberg oft gewesen. Ich bin ja seit 25 Jahren Mitglied beim 1. FC Kaiserslautern. Und Crispin, mein Enkel, Sarahs Bruder, sein Schwager in P, hat damals gesagt, wenn der keine Tore schießt, kriegt er bei uns nichts mehr zu essen. Und ich habe Steffen gesagt, wenn du das erste Tor schießt, ich lade dich und Sarah zum Essen ein. Dass das nun 2 sein mussten auf dem Betzenberg gegen meinen Verein, das hat die Sache besonders schmackhaft gemacht. Und ich habe gedacht, wir gehen vielleicht zum La Vie, das gab es damals noch. Nein, das passt zu uns nicht. Wir sind ganz bescheiden zu La Villa in Bad Iburg gegangen und haben dann schön Pizza gegessen da. Und das ist meine Liebe zu Kaiserslautern, die unverblümt ist. Und es hat mich schon gefreut. Und am Mittwoch habe ich auch wieder 2 Herzen in meiner Brust. Aber Ich verrate nicht, wo 51% und wo 49% liegen.
Dann sparen wir uns die Nachfrage, aber erzähl ganz gerne ganz kurz, wie das zustande gekommen ist mit Kaiserslautern. Das ist ja ganz spannend.
Wir hatten Berti Vogt hier in der beschützten Werkstatt. Das war ein ganz schlimmer Besuch, unpersönlich. Das habe ich Gustl Wenzel erzählt, damals NFV-Präsident. Der hat das Uwe Seeler erzählt, der hat das Fritz Walter erzählt. Und dann ist Fritz Walter gekommen in den 80er Jahren, 88 glaube ich. Und da ist eine Liebe zu Pfalz entstanden. Heute noch bestehend durch den Fritz-Walter-Sekt, den ich euch gerne mitgebracht habe.
Genau, da müssen wir eben erklären, nicht? Also ist ja kein Fernsehen, sondern ja. Radio. Wir haben hier drei Fritz-Walter-Sektflaschen bekommen, werden wir natürlich.
Mega, vielen Dank.
Bei einem großen Sieg werden wir die köpfen.
Und der damalige Präsident, jetzt jüngst verstorben, Norbert Tienes, war Kolpinger. Und dann habe ich das über diese Beziehung hingekriegt, dass wir mit der Kreisauswahl der C-Jugend ein Vorspiel machen konnten in Offenbetzenberg gegen Dortmund. Okay. Und so ist das dann entstanden. Dann wurde Fritz Walter Grünkohl König. Das ist wirklich eine Freundschaft entstanden. Und mein erster Enkel ist am Tag des 75. Geburtstages von Fritz Walter geboren. Drei Wochen später war er bei uns, hatte den kleinen Jan im Arm. Ich habe viele Freunde in der Pfalz und so ist das halt entstanden. Und es ist für mich ein Spaß. Ich kriege, glaube ich, 48 Euro Jahresbeitrag. Ich bin stolz, dem Verein von Fritz Walter und Freunden weiterhin anzugehören. Und meine kleine Rente gibt das her. Und das ist eben Helmut Buschmeier und Kaiserslautern. Ich bin auch sehr froh, dass es, glaube ich, in Schwachsdorf sogar einen Fanclub des 1. FC Kaiserslautern gibt. Und es tut ein bisschen weh, dass so ein traditioneller Club in der dritten Liga spielt. Ich will jetzt nicht weiter sagen, HSV gehört auch in die Bundesliga und Schalke, aber das ist ein anderes Thema. Aber Kaiserslautern in der dritten Liga, das passt nicht in diese Welt. Der Fritz Walter, der wird sich im Grabe umdrehen.
Jetzt aus unserer Sicht, wo wir hier am Tisch sitzen, ist es ein Vorteil, weil dann haben wir auch jeweils zwei schöne Spiele gegen den Verein, weil sie jetzt auch eben halt bei uns in der Klasse sind. Das hat Steffen Tigges mit Sicherheit auch nichts dagegen, nochmal hinzufahren jetzt dieses Jahr, wenn es denn dann passt. So können wir, glaube ich, ganz gut auch den Bogen jetzt versuchen zu schlagen, so Richtung Borussia Dortmund, weil dieses Spiel in Kaiserslautern war ja dann auch so ein bisschen so ein Wendepunkt, das größte Spiel, aber dann war ja schon, hast du ja gerade eben auch schon gesagt, relativ schnell klar, okay, ich muss mich irgendwie verändern, weil ich will auch weiterkommen. Hast du denn, wie schnell hast du denn dann gewusst, dass es Dortmund ist, oder war das auch so eine Phase, wo man so ein bisschen vor dem Nichts stand und sich überlegt hat, okay, was passiert jetzt eigentlich mit mir und meiner Karriere?
Ja, auf jeden Fall. Also es war nicht von vornherein klar, dass es Borussia Dortmund wird. Ich hatte mit mehreren Vereinen gesprochen. Grundsätzlich war vor allem das Thema, dass ich mich auf der Position halt verändern möchte, dass ich wieder klar als Mittelstürmer gesehen werden möchte, weil ich einfach von mir selbst überzeugt war, dass das die Position ist, wo ich mich am besten entfalten kann, wo ich, glaube ich, auch die meiste Qualität habe. Und da war vielen Vereinen war das nicht so richtig klar, weil, wie schon gesagt, in der Saison davor habe ich natürlich viel Linksverteidiger gespielt. Links in der Fünferkette wurde zwar auch ab und zu mal vorne eingewechselt, aber nicht vermehrt. Und für viele Vereine, vor allem aus der dritten Liga, war dann einfach ich als Linksverteidiger, Linksflügel, links ja, in der Fünferkette so ein bisschen eingeplant. Und das hat mir aber dann einfach auch in diesen Gesprächen dann auch nicht zugesagt. Und beim BVB hatte ich richtig gute Gespräche. Da kannten sie mich vor allem aus der U-Nationalmannschaft, wo ich dann ja auch als Stürmer gespielt habe. Und so hat sich das dann relativ schnell eingestellt, dass ich für mich erachtet habe, dass das so der nächste richtige Schritt ist. Viele hatten dann ja auch gesagt, es ist wirklich richtig, zu einer U-Mannschaft zu gehen, in eine zweite Mannschaft zu gehen, wo dann viele junge Spieler sind, auch eine Liga runterzuwechseln nach einem Aufstieg. Aber für mich war es einfach ganz klar, dass ich glaube, dass das für meine Karriere am besten ist, Spielzeit zu bekommen, mich noch weiterzuentwickeln. Und das hat sich dann ja auch in den zwei Jahren beim BVB bis jetzt ausgezahlt.
Ist ganz spannend, wenn man dann so ein bisschen mit dem oberflächlicheren Osnabrücker Blick drauf guckt. Ne? Also die Leute haben gemerkt, okay, der spielt, der macht auch seine Tore da. Und dann schlägt er aber irgendwann ganz oben auf, weil auf einmal die Lücke da ist. Und dann DFB-Pokal Braunschweig war, meine ich, das erste Spiel, ne? Wo du dann auf dem Platz standst und halt dort dann bei Borussia Dortmund 1, bei dieser großen Mannschaft im Sturm gespielt hast. Wie fix ging das damals auch für dich selber, oder war das absehbar, dass du dann da deine Chance bekommen wirst?
Nee, das war überhaupt nicht absehbar. Ich habe im Prinzip vor dem Spiel kein einziges Mal mit der Mannschaft trainiert. Viele Spieler kannte ich auch noch gar nicht, weil die Neuzugänge, die im Sommer gekommen sind, wie schon gesagt, mit denen hatte ich noch kein einziges Mal trainiert. Dadurch, dass dann halt auch noch Corona-Hochphase war, brauchte ich auch noch zwei negative Tests vorher. Das heißt, selbst als es montags relativ klar war, dass Haaland und Moukoko ausfallen und in der Sturmspitze ja eine freie Position vorhanden war, musste ich sozusagen noch 48 Stunden auf zwei negative Corona-Tests warten. Das heißt, ich bin ohne Training mit nach Braunschweig gefahren, habe dann am nächsten Tag morgens das erste Mal im Prinzip beim Anschwitzen mit der Mannschaft trainiert und habe dann mittags erfahren, dass ich dann auch direkt von Anfang an spielen kann oder soll. Und ja, das ging relativ schnell, habe ich gar nicht so mit gerechnet, weil wir auch noch davor mit der U23 gespielt haben. Also es war alles sehr schnell und aber auch sehr schön.
Und wie läuft das in der Praxis ab? Ruft dich dann, zu dem Zeitpunkt war es ja Edin Terzic, der Cheftrainer, ruft er dann an nachmittags und sagt so, Steffen, bereithalten, morgen geht's los für dich oder wie läuft das?
Ja, in oder beim BVB ist es ein bisschen anders. Da ist Otto Addo sozusagen Talente-Coach. Der kümmert sich um alles, was vom Nachwuchsleistungszentrum zu den Profis hochkommt, welche Talente. Er kümmert sich darum, dass das alles terminlich und so organisiert wird. Und mit ihm hatte ich dann gesprochen, dass er mich darauf vorbereitet hat, dass ich halt jetzt erstmal die Corona-Tests machen muss. Natürlich mussten die dann auch negativ sein, was dann der Fall war. Und er hatte mich dann auch darauf vorbereitet, dass ich dann halt auch mit der Mannschaft dann nach Braunschweig reisen möchte.
Und die Truppe dann, wenn du dann das erste Mal dann, du sagst ja kein Training und dann hast du sie dann zum ersten Mal gesehen, wie so ein Reus und wie sie alle heißen, wie nehmen die einen auf, ganz normal oder da pocht dir ja wahrscheinlich auch das Herz, wenn du das erste Mal mit diesen Stars zusammenkommst, mit denen möglicherweise Playstation gespielt hast. Ne?
Ja, klar, also da war man schon dann auch so klein mit Hut, also da muss man schon sagen, da ist man natürlich erstmal ganz ruhig und versucht dann halt auch erstmal die Leute überhaupt erst kennenzulernen und dann am Ende ist es dann einfach so, dass man auf dem Platz auf sich aufmerksam machen muss und dann sozusagen mit seinen Leistungen überzeugen muss, dass die Leute einen dann auch ernst nehmen und wahrnehmen und einen dann auch akzeptieren in der Mannschaft. Da brauche ich dann jetzt ja auch keine großen Reden vorher neben dem Platz schwingen und irgendwie groß von mir erzählen, sondern am einfachsten geht das dann einfach, wenn man eine gute Leistung und wenn man alles auf dem Platz gibt.
Helmut, wie nervös warst du, als du das Spiel verfolgt hast? Steffen dann das erste Mal bei den großen Profis gesehen?
Es war absolute Ruhe verortet bei uns im Haus und natürlich haben wir das gesehen. Und ich schätze mal, 3.000 bis 4.000 Daumen in Ibuch und Glane wurden gedrückt. Mhm. Wir waren stolz und es ist auch heute genau noch so, dass Freunde anrufen, du spielst Steffen oder spielt er nicht oder was weiß ich. Es ist einfach eine Sympathie oder weil er so sympathisch ist, ist das ein Sympathieträger und alle freuen sich mit ihm und wünschen ihm einfach, dass er möglichst oft spielt. Aber es macht schon Spaß.
Und lief ja auch ganz gut, ne? Also hast du gute Kritiken gekriegt nach dem Spiel. Viele Bälle dann auch vorne behauptet, auf deiner Position. War dann für dich bestimmt auch so eine Bestätigung, dass eben genau diese Entscheidung, auf diese Mittelstürmerkarte zu setzen, genau die richtige war?
Ja, auf jeden Fall. Es war schon so, wie ich eben gesagt habe, es war einfach dieser, man musste zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sein. Das gehört natürlich, da gehört natürlich auch ein bisschen Glück dazu, dass dann halt Spieler sich leider verletzt haben und ich dann einfach diese Position ausfüllen konnte. Aber am Ende musste ich dann halt auch Leistung bringen. Und wie du schon gesagt hast, die Kritiken von der Medien oder von der Presse waren gut, aber auch vom Trainerteam. Und ich glaube, wenn ich da keine gute Leistung gebracht hätte, dann wäre es alles, hätte sich das alles nicht so, auch mit einem Profivertrag und so, gar nicht so entwickelt. Sondern es war einfach dieses Spiel, so eine Initialzündung, dass dann ich auch mehr auf mich aufmerksam gemacht habe, auch innerhalb des Vereins. Weil, wie schon gesagt, vorher war ich auf keiner Karte von irgendjemandem, habe keinmal mit trainiert. Und das hat sich dann alles durch dieses Spiel erst ergeben. Und das waren die Anfänge dann.
Und jetzt dann doch regelmäßiges Training mit Erling Haaland zum Beispiel. Ist ja dann bestimmt jetzt auch sowas wie ein, gut, Vorbild ist ein großes Wort, aber du kannst dir viel abgucken von ihm wahrscheinlich jetzt, ne?
Ja, lustigerweise ist er ja deutlich, oder was ist deutlich, aber 2 Jahre jünger als ich, aber natürlich... Der Spieler ist, wie man ihn auch in der Bundesliga kennt, überragend, auch im Training. So eine Dynamik und so ein Ehrgeiz, den habe ich vorher noch nicht gesehen. Und ich glaube, da bin ich jetzt kein Hellseher, wenn ich sage, dass er eine Riesenkarriere vor sich hat. Auch in seinen jungen Jahren wird er wahrscheinlich noch einige Schwankungen unterliegen. Aber grundsätzlich ist es schon ein Vorbild in der Art, auch wie er Fußball spielt, wie er sich auch versucht weiterzuentwickeln, wie professionell er auch neben dem Platz ist. Das kriegen ja dann halt auch nur die wenigsten mit. Aber
sag gerne mal, das wäre nämlich tatsächlich meine nächste Frage gewesen. Wie ist der so drauf? Das kriegt man dann über die Medien tatsächlich weniger mit?
Also auf jeden Fall erstmal sehr sympathisch, sehr offen, versucht auch viel mit einem zu reden, versucht auch viel zu erklären und einen immer wieder zu pushen. Das ist auf jeden Fall so, auch in seinem jungen Alter versucht er dann auch vielleicht für uns Stürmer auch so ein bisschen voranzugehen und einfach auch Sachen zu zeigen, so wie er die sieht und dann halt natürlich, wie er sich auf Spiele vorbereitet, wie er regeneriert, was man alles mitbekommt, wie viel er dann auch neben dem Platz für seinen Körper tut und dass er maximal leistungsfähig ist, das ist schon beeindruckend.
Was macht er anders als du, wenn du sagst, wie er regeneriert ist, hat er da ein anderes System oder was macht er da? Sag vielleicht so ein Beispiel, wo du sagst, da kann ich nur von lernen und da schaue ich zu ihm auf.
Ja, also erstmal die Zeit, die er sich einfach nimmt. Ich will jetzt gar nicht so sehr ins Detail gehen, weil es natürlich auch sehr in seinen privaten Bereich geht. Das möchte ich ja auch dann nicht so an die Öffentlichkeit geben, aber wie er dann sich Zeit nimmt im Kraftraum, wie er sich vor- und nachbereitet vor Trainingseinheiten. Und es ist einfach so, dass wir viele englische Wochen haben, dass wir wenig Zeit haben zum Trainieren, gerade in der Zeit, wenn dann Champions League ansteht, Pokal, Länderspielpausen etc. Wie viel Zeit er sich dann auch einfach, obwohl wir schon viel unterwegs sind, sich dann nach dem Training nimmt, auch richtig zu essen, richtig zu schlafen. Ich glaube, da hat er auch einen eigenen Rhythmus für sich entwickelt, so wie ich das mal von ihm gehört habe. Das ist schon beeindruckend. Ich glaube, wenn man da mit ihm spricht, da kann man immer viel rausziehen und dann viel auch mitnehmen.
Das ist gerade für euch in der Position, ihr kriegt ja dann doch einiges ab mit den Innenverteidigern. Das ist so körperliche Stabilität und ja, Verletzungsresistenz, sage ich jetzt mal, ist ja echt ein Faktor. Also das ist bei ihm ja, der immer sich mit voller Wucht in die Zweikämpfe schmeißt. Klar, ist jetzt auch schon das eine oder andere Mal ausgefallen, aber eigentlich ist der Junge stabil, ne? Also das ist ja auch ein Grund, warum man so eine große Karriere eben vorhersagen kann. Aber das ist bei dir ja eigentlich auch so, ne? Also du konntest ja auch die letzten Jahre super durchspielen eigentlich.
Ja, ich hoffe auch, dass das so weiter bleibt, dass ich mich genau nicht weiter verletze oder dass ich mich überhaupt verletze. Ja, man muss da aber auch viel für tun. Ich mache viel Stabi-Training, viel Krafttraining einfach, um ja auch im Oberkörper stabil zu sein, weil die meisten Verletzungen passieren einfach, wenn du unvorhergesehene Einflüsse von außen hast durch Verteidiger und dich dann einfach ja nicht stabil genug halten kannst und dich dann vertrittst oder wie auch immer. Und von daher versuchen wir dann schon mit unseren Athletiktrainern vor allem dann auch im Stabilitätsbereich dann viel zu arbeiten.
Und immerhin, die Autogrammjäger haben dich hier und da ja auch schon mit ihm verwechselt, nicht? Dann, wo sie dann meinten, wenn du da mit Cappy durchgehst, dass du Erling bist, ne?
Ja gut, die Größe und die blonden Haare machen es dann. Ja, ist mir schon ab und zu passiert, dass dann Dortmund-Fans dann doch, als ich durch die Tür gekommen bin, Haaland geschrien haben. Da musste sie dann immer leider enttäuschen, dass ich es dann nur bin. Sie würden dann, glaube ich, lieber ein Foto und ein Autogramm von Haaland dann haben.
Mhm. Also das ist seine Unterschrift noch nicht gelernt oder so?
Nee, auf gar keinen Fall.
Nochmal in die aktuelle Saison. Jetzt warst du ja Samstag wieder in der U23 aktiv. Wie ist das so im täglichen Ablauf? Wann weißt du, dass du möglicherweise bei den Profis wieder dabei bist? Jetzt am Mittwoch wirst du auf jeden Fall gegen den VfL auflaufen. Gehen wir mal von aus.
Kann ich tatsächlich jetzt noch nicht sagen.
Tatsächlich nicht?
Nee, oder? Also das ist grundsätzlich bin ich vollständig.
Kannst du Hinweis für die Hörer, wir nehmen Montagmorgen auf, also wir sind genau. Zwei Tage vorm Spiel, das ist ja immer ganz spannend, weil die ja später dann irgendwie zuhören, aber genau, also zwei Tage vorm Spiel oder eineinhalb, Dienstag, ja, zweieinhalb, also kommt die Ansage noch.
Ja, grundsätzlich bin ich natürlich vollständiges Mitglied des Profikaders. Das heißt, da bin ich natürlich erstmal abhängig, was der Trainer Marco Rose grundsätzlich mit mir vorhat. Normalerweise jetzt zum Beispiel Samstag war es jetzt so, da wird dann freitags vor der Abfahrt nach Freiburg von den Profis entschieden, wer nicht im Kader ist oder beziehungsweise wer dann im Kader ist und mitfliegt. Wenn ich dann nicht im Kader bin, dann steht es immer frei, dadurch, dass ich ja auch noch unter 23 bin oder beziehungsweise unter die 23-Regel falle, dann auch bei der U23 Spielpraxis zu sammeln und mitzuspielen. Und dadurch, dass jetzt so ein bisschen eine andere Voraussetzung Richtung Mittwoch ist, da die Profis nicht spielen, aber dann schon freitags wieder gegen Hoffenheim spielen, ist dann immer die Abwägung, wenn ich dann mittwochs spielen soll und Spielpraxis sammeln, dass ich dann halt vielleicht freitags auch nicht im Kader bin. Und da ist dann immer, ja, muss dann immer geschaut werden nach den Spielen, auch wer verletzt ist, wer vielleicht angeschlagen ist. Wie schon gesagt, wenn ich dann Mittwoch spiele, bin ich dann für Freitag wahrscheinlich auch eher raus, weil dann natürlich ein Tag Pause dann doch sehr wenig ist.
Hm. Wie sehr spielt denn dann die persönliche Bindung von dir in Richtung Osnabrück eine Rolle? Also ich denke mal, du hättest ja bestimmt Bock jetzt zu spielen am Mittwoch, das kann man ja auf jeden Fall sagen. Ist das dann vielleicht auch für so einen Verein ein Punkt, wo man sagt, ja komm ey, lass ihn spielen gegen seine alten Leute, das ist doch für alle Beteiligten eine coole Sache.
Das kann ich natürlich schwierig beurteilen, wie es für den Verein ist. Ich glaube grundsätzlich für mich, ich hätte riesig Lust und Bock, gegen VfL zu spielen. Vor 7.000 oder mehr als 7.000 Zuschauern, Flutlicht Bremer Brücke. Ich glaube, da geht jedem Fußballfan und jedem Fußballspieler ein bisschen das Herz auf. Wieder in die alte Heimat ist für mich natürlich auch was Besonderes. Aber da wird, glaube ich, eher weniger Rücksicht drauf genommen, sondern es wird dann halt auch geschaut, was dann halt für den Verein und was für die Profis am besten ist und am wichtigsten ist.
Aber du würdest schon brennen. Also ich meine, es könnte auch das Gegenteil sein. Du könntest sagen, ist mir vielleicht gar nicht so so recht, wenn ich spiele und wenn möglicherweise noch ein Tor mache. Das ist ja auch blöd, ne? Also die Fans fragen dann immer, jubelt er dann oder jubelt er nicht? Hast du da schon drüber nachgedacht?
Nee, da habe ich mir keine Gedanken drüber gemacht. Erstmal muss ich ja wissen, ob ich spiele. Das ist ja Punkt 1. Aber ich würde schon brennen. Ich hätte schon riesig Lust, auch gegen viele alte Gesichter zu spielen. Ich hätte, selbst wenn ich nicht spielen würde, würde ich, glaube ich, ins Stadion gehen, wenn wir dann vom Training, wenn das alles passt. Das habe ich mir alles schon so überlegt. Aber ich glaube, mit dem Jubeln oder nicht, ich glaube, selbst wenn ich jubeln würde, wenn ich ein Tor schießen würde und ich spiele, glaube ich, kann man mir das nicht auslegen, dass ich jetzt irgendwie den alten Verein vergessen habe, sondern ich bin im Herzen immer noch beim VfL und vor der Saison habe ich gesagt, ich kann gerne 36 von 38 Spielen gewinnen. Gegen den WVB 2 muss ich dann vielleicht ein bisschen, dann auch da dem VfL dann nicht so viel Glück wünschen, aber ja, ich freue mich auch schon auf jeden Fall, selbst wenn ich nicht spiele, das Duell am Mittwoch dann auch zu sehen.
Gibt's, weil du es gerade angesprochen hast, gibt es noch Kontakte in die jetzige Mannschaft? Also ein, zwei Jungs waren ja schon da, als du auch noch da warst.
Ja, auf jeden Fall. Mit Sebastian Klaas bin ich sehr gut befreundet. Wir haben auch jetzt gestern noch geschrieben. Er hat mich auch schon gefragt, ob ich spiele. Da habe ich ihm natürlich gesagt, das kann ich ihm noch nicht sagen. Aber nee, ich weiß es ja wirklich noch nicht. Aber nee, da würde ich mich schon drauf freuen, wenn ich dann dann auch gegen alte Bekannte noch spielen kann. Aber ich habe auch so noch relativ viel Kontakt nach Osnabrück. Ich versuche auch jedes Spiel eigentlich zu schauen, ob es jetzt im Stadion ist oder dann auf dem Sofa vorm Fernseher.
Also Sebastian Klaas ist schon der Engste in der Truppe oder auch die Jüngeren so mit Spreckelmeier, Bettelsmann, da hattest du ja keinen Draht mehr hin, ne?
Nee, die sind deutlich jünger als ich, aber mit Sese habe ich ja seit der U14 zusammengespielt und von daher hat sich da eine wirklich enge Freundschaft auch draus entwickelt.
Gut, und du wirst morgen, also am Dienstag, dann erfahren, nicht? Dann oder heute schon, am Montag noch?
Ja, ich denke, dass es so im Laufe des heutigen Tages sich dann zeigt, wie die Planungen mit mir sind und danach wird sich das dann ausrichten, wo ich dann dabei bin.
Ja, Helmut wäre auch gespannt, ne?
Aber hallo.
Und du hast aber gerade schon gesagt, so da willst du dir dann auch nicht in die Karten gucken lassen, wo dann das Herz eher schlägt. Also dann ist vielleicht sogar ein Unentschieden, Steffen macht ein Tor und ein 1-1 oder so. Da kann man sich vielleicht drauf einigen.
Na, ich möchte ja weiterhin in Freundschaft durch Osnabrück gehen können. Und ich habe auch anders zum BVB sehr gutes Verhältnis über Hans Jelkowski, über Walter Maas und über die Geschäftsleitung auch. Und insofern bleibe ich neutral. Mit 51 zu 49 kann man das dann vertreten.
Aber du bist am Mittwoch nicht im Stadion.
Nein, ich habe einen anderen persönlichen Termin.
Also. Lass uns ganz kurz noch, weil wir die Gelegenheit einfach haben, den Stand von deinem Senegal-Projekt hier auch thematisieren. Für alle, die es nicht wissen, Helmut Buschmeier sammelt immer Spenden oder überredet Leute, dass sie für Kinder dort Patenschaften übernehmen, dass das Leben dort ein bisschen besser wird. Ich kann mir vorstellen, dass ihr durch Corona auch alles andere als einfache Bedingungen hattet jetzt in den letzten 1,5 Jahren.
Ja, hier weniger und unten ist es ja Gott sei Dank nicht so stark. Man hört unterschiedliche Meldungen, aber nein, es beeinträchtigt die Sache nicht sonderlich. Die Sache Arbeit läuft, weil wir ja unsere Frau Muriel unten fest angestellt haben. Eine verrückte Dortmunderin, Französin aus Dortmund, die ihren Job aufgegeben hat im Gymnasium, ihren Beamtenstatus aufgegeben hat, um für uns, für die Caritas Osnabrück und Thiers zu arbeiten. Eine tolle Frau. Im Moment ist sie in ihrer Heimat in der Nähe von Paris. Zum Sommerurlaub, es ist auch Regenzeit. Nein, wir haben in diesem Jahr drei tolle Projekte. Wir haben eine Bäckerei eröffnet. Wir haben zwei Schulen grundsaniert, eine nach meinem Geburtstag, wie er bekannt ist, und eine zweite, dank besonderer Hilfe von Clemens Seelmeier, wo wir zwei Klassenräume bauen und einrichten. Und der Bürgermeister der Stadt Embur war so begeistert bei der Einweihung der ersten Schule, dass er sagt, Frau Muriel, da muss ich für drei weitere Klassenräume das Baumaterial zur Verfügung stellen. Und jetzt sind wir dabei, und das kriegen wir auch bis Oktober hin, dass die Klassenräume, diese drei, dann auch fertig sind und auch Mobiliar haben und nicht, dass die Kinder auf Steinen oder auf sitzen müssen. Ich bin mit dem Spendenaufkommen nach wie vor zufrieden. Ich habe viele Freunde. Und wenn wir dieses Jahr unser Rekordergebnis von 87.000 nicht erreichen, im Moment liegt noch ein Bericht hier bei der Zeitung vor, wird vielleicht nochmal kommen, dann sind wir auch mit weniger zufrieden. Aber der harte Kern steht zu der Sache und es sind eben viele Leute da, ich sage jetzt mal Clemens, die Caritas und wie sie alle heißen, die sich mit der Sache identifizieren. Und ich glaube mal auf die Schulter, die vertrauen mir dann auch Geld an. Ich habe heute Morgen noch von unserer Wirtin eine satte Spende gekriegt, wo wir gestern gefeiert haben, weil sie wissen, dass das Geld ankommt. Das ist eminent wichtig. Wir haben eine Änderung, vielleicht mit einem Satz dazu. Wir haben ja 171 Patenschaften, 171 mal 10 Euro im Monat. Und wir wollen das ein wenig ändern, dass das Geld nicht direkt zu den Müttern kommt, obwohl eigentlich bei der Mutter das Geld immer gut aufgehoben ist, sondern dass wir in Kooperation mit der Schule sagen, das Geld geht für Schulbildung hin. Früher war es für Medikamente, vor 6 Jahren, das ist so etwas besser geworden in der Versorgung, medizinischen Versorgung. Hungern muss auch keiner. Und deshalb 80% oder 90% oder meinetwegen alles für die Schule. Dass die Kinder Schulmaterial haben, dass sie in der Schule aufgenommen werden, dass kleine Schulgeld bezahlt werden und das Schulfrühstück damit finanziert wird. Ich habe mit vielen Eltern schon gesprochen, die haben gesagt, Helmut, wenn ihr das so vorschlagt vom Beirat oder mit eurer Erfahrung, machen wir das. Also ich gehe mit Optimismus ran und weil wir unten vor Ort sind, können wir das auch beeinflussen. Wir haben viel gelernt und wir müssen auch mal verstehen, dass in Afrika die Uhren anders gehen als hier. Und es gibt ja den schönen Spruch, wir Deutschen haben die Uhr und die Afrikaner haben die Zeit. Und danach richten wir uns dann auch. Nein, es läuft gut und ich muss immer wieder allen Leuten danken, die mir da zur Seite stehen.
Und du freust dich natürlich, deswegen haben wir das auch gerne mal thematisiert, über noch weitere Unterstützer. Stehst mit deinem Namen dafür, hast du gerade
Wer
gesagt, dass das läuft.
Möchte, der, ich komme überall hin.
Wunderbar. Steffen, wie siehst du die Arbeit, die Helmut da macht? Spannend, oder? Und schon irgendwie coole Sache.
Auf jeden Fall ist es, glaube ich, immens wichtig, dass es so Leute wie Helmut gibt, die sich so sozial engagieren. Viele Menschen auf der Welt haben es, glaube ich, schlechter als wir und die bedürfen einfach Hilfe. Und dass es dann so Projekte gibt, wie Helmut sie betreibt, auch mit welchem Enthusiasmus er sie betreibt, das ist, glaube ich, sehr wichtig. Und ich freue mich immer, wenn ich da höre, dass das so gut vorangeht und dass dann auch so viele Leute da auch unterstützen.
Helmut, du sagtest ja vorhin auch in einem Halbsatz, es war ein schrecklicher Besuch im Zuge deines Engagements mit den beschützenden Werkstätten, schrecklicher Besuch mit Berti Fuchs. Also ich glaube, sag mal nochmal eben, warum? Hat Berti Fuchs einfach nicht den Zugang zu den behinderten Menschen gefunden? Oder wie war das damals?
Es spielte die Amateurauswahl, das muss so 84 gewesen sein, und die wohnten in Bad Iburg im Kurhotel. Und dann war Egidius Braun, Delegationsleiter, und Berti Fuchs. Und dann war abgesprochen, dass sie die Werkstatt besuchen. Wir haben ja seit 81 intensiven Kontakt zur Werkstatt. Und dann gab das hin, dass er nach dem Spiel, also am anderen Morgen, da für eine Stunde, anderthalb Stunden nach Sutthausen kommen konnte. Wir sind da hingekommen, morgen, und er ging durch. Keinen gefragt, was machst du? Nur auf Inlandzeit haben wir noch was. Es war so herzlos, ich habe mich geschämt. Und dann habe ich das nachher den Gustl Wenzel, eine Persönlichkeit im NFV, damaliger NFV-Präsident, gesagt, Kamerad Buschmeier, das kriegen wir anders hin. Es hat gedauert, bis dann Fritz Walter kam. Und wenn Fritz Walter und Uwe Seeler kommt, die schwärmten ja davon, Fritz Walter ist im Himmel, aber Uwe Seeler schwärmt heute noch von den Besuchen in der Werkstatt, weil er einfach diese Herzlichkeit festgestellt hat. Und was wir alles gemacht haben, da bin ich schon stolz drauf. Und das ist so. Und ich werde dir das verziehen. Ist ein anderer Typ, machen sicherlich andere Qualitäten haben. Aber diese Leute wie Uwe oder Fritz oder Hans Zielkowski oder Rudi Völler, das muss man erlebt haben. Und das war so Bestandteil unserer guten Sozialarbeit, die ich wirklich als Kreisvorsitzender auch gesehen habe. Fußball ist mehr als ein 1:0. Und deshalb ist auch der Egidius Braun für mich noch das große Idol. Ist zwar 15 Jahre älter als ich, aber ich habe viel von ihm gelernt. Fußball ist wirklich mehr als ein 1:0 und Fußball kann so viel. Oben und unten. Und ich erwarte einfach Vorbildfunktionen, die ich in vielen Jahren beim DFB und beim NFV vermisst habe. Und ich habe nie Angst gehabt, in Basinghausen mal zu sagen, das ist so, das ist so. Wir haben hier in Osnabrückland immer unseren Laden in Ordnung gehabt. Und weil wir unseren Laden in Ordnung hatten, konnten wir auch Sozialarbeit machen. Und dann war es einfach das Sahnehäubchen auf der Arbeit. Und manche haben das anders gesehen. Und es gibt auch Leute oben, die für die Sozialarbeit nur Worte haben, aber keine Taten. Mhm. Und Leute wie Eugen Gehlenburg und so weiter, die wirklich dann auf der Linie Egidius Braun schwimmen. Und auch Theo Zwanziger, muss ich sagen. Ich war im September noch mit ihm zusammen. Die haben mich schon geprägt und da bin ich auch froh, dass ich diese Leute kennengelernt habe oder noch kenne.
Wir sind im regelmäßigen Austausch zu den Entwicklungen beim Verband. Wir werden beobachten, wie es da weitergeht und hoffen, dass da die Kurve gekriegt wird, weil die letzten Jahre, du hast das ja selber eben angedeutet, halt alles andere als positiv waren. Wir sind in der Nachspielzeit, 48 Minuten sind vorbei. Lass versuchen, noch so einen ganz kleinen sportlichen Abschluss zu finden. Steffen, wie siehst du denn die neue VfL-Mannschaft? Das ist ja ganz spannend, was da passiert ist. Ne? Die alte Achse ist geblieben, Kühn, Taffertshofer und die zwei Innenverteidiger oder drei, wenn man Eule Beermann noch mit dazu nimmt. Und dann haben sie einen Haufen junge Leute geholt mit Potenzial, die da jetzt losrennen. Gestern hat man vielleicht so ein bisschen die Grenzen gesehen der Möglichkeiten, aber dennoch ein spannendes Projekt, oder?
Auf jeden Fall. Ich habe bis jetzt fast nur Positives gehört vom Trainerteam, von der Mannschaft. Ich glaube, wenn man die Spiele gesehen hat, jetzt Wiesbaden und Duisburg, dass es dann auch vor allem andere Ergebnisse hätten sein können, dass die Mannschaft wirklich sehr, sehr guten Fußball gespielt hat. Sehr intensiv, sehr aggressiv, sehr zielstrebig. Ich glaube, das kann man hier in Osnabrück auch ja auch nur positiv sehen, auch diese Leidenschaft, die sie an den Tag gelegt haben, wenn man natürlich das Pokalspiel gegen Bremen als Paradebeispiel nimmt, was für Leidenschaft hier herrscht, wenn Publikum wieder da ist, das ist, glaube ich, für viele was ganz Besonderes. Jetzt das letzte Jahr hatte man das ja ganz wenig. Da kann schon dieser Funke überspringen und ich glaube, wie das alles mitgenommen wird, da ist eine richtig gute Entwicklungsmöglichkeit. Viele junge Spieler, wie du gesagt hast, entwicklungsfähig, die brauchen sicherlich auch Zeit, um sich dann auch an die dritte Liga anzupassen. Da gibt es ja andere Anforderungen als vielleicht in der Regionalliga oder in der zweiten Liga. Und von daher glaube ich, dass hier was richtig Spannendes entstehen kann.
Und jetzt deine U23, um es mal so auszudrücken, dagegen. Richtig viel Qualität, richtig viele Jungs mit Potenzial. Glaubst du, das wird am Mittwoch so ein Spiel, wo fußballerisch richtig was geboten wird? Wie schätzt du das ein?
Ja, ich glaube schon. Also wir haben auf jeden Fall mit der U23 den Anspruch, fußballerische Lösungen zu suchen, Fußball zu spielen, aber können auch dagegen halten. Und ich glaube, es wird ein Spiel sein, das intensiv sein wird, das hin und her gehen wird, es viele Torchancen geben wird, wo viele Tore fallen werden. Und ich glaube, das wird Flutlicht an der Bremer Brücke. Es wird ein richtig, richtig geiles Spiel, glaube ich.
Mhm. Gut, und der VfL, ja, was heißt Druck? Druck ist immer da, jedes Spiel, aber am Mittwoch, so ein Dreier würde jetzt, sag mal, auch für das Tabellenbild, obwohl sie ja alle sagen, sie schauen noch nicht drauf, aber wenn jetzt am Mittwoch erneut gepatzt wird, dann wird die Kluft ja natürlich schon wieder ein bisschen größer zur Spitze. Und sag mal, auf Tuchfühlung zur Spitze will man ja bleiben, ne, Benni?
Also das. Ach, ich gehe davon aus, klar. Also da wird das wohl der Trainer auch unterschreiben, klar. Ja, gut, spannend wird ja sein, was noch passieren wird auch, ob die Mannschaft noch ergänzt wird und wie da auch die Möglichkeiten sind. Aber auch das ist dann ein Thema für die nächsten Tage, denke ich. Ja, wir sagen ganz herzlichen Dank an Helmut Buschmeier und Steffen Tigges für das Eintauchen in alte Zeiten, die Debatten über aktuelle Themen und einfach ein sehr, sehr schönes Gespräch heute am Montagmorgen. Wünschen, das ist das Allerwichtigste überhaupt, Gesundheit weiterhin für alle am Tisch und dass die sportlichen Träume so weit in Erfüllung gehen, dass sowohl in Dortmund positiv weitergeht und wenn es in Osnabrück ebenso ist, hast du ja auch schon gesagt, dann kannst du da auf jeden Fall auch nur unterschreiben.
Ja, sportliche Träume, also bevor du jetzt das Schlusswort machst, Steffen, was sind denn deine sportlichen Träume? Denkst du dann auch vielleicht mal darüber nach, vielleicht kehre ich auch irgendwann mal wieder zum VfL zurück oder jetzt ist natürlich Dortmund im Fokus, ne?
Ja, ich habe ja gerade erst einen neuen Vertrag unterschrieben für die nächsten 3 Jahre. Wie schon gesagt, ich verfolge den VfL wirklich sehr eng, weil ich einfach Fan bin seit Kindestagen an und ich kann mir eine Rückkehr einfach immer vorstellen, wie schon gesagt, diese Bremer Brücke, diese Atmosphäre, die Mannschaft, der Verein, die Stadt, die wirkt schon bei mir besonders und ich glaube, jeder, der hier mal im Stadion war, in der Stadt war, wenn der VfL spielt, wenn er erfolgreich ist, der wird ein bisschen magisch angezogen, da kann ich mich nicht von freisprechen und ich glaube, wenn sich das irgendwann mal ergibt, eine Rückkehr, würde ich nie ausschließen.
Alles klar. Da müssen wir auch gar nichts weiter ergänzen. Sagen nochmal vielen herzlichen Dank. Das Brückengeflüster nächste Woche wieder auch auf diesem Kanal, wo auch immer Sie uns jetzt gerade zugehört haben. Apple Podcasts, Spotify, Deezer auf notz.de direkt oder in der Notz News App, wo man jetzt auch den Haken ganz unten beim Brückengeflüster setzen kann, dass einem die neue Folge immer direkt als Push-Up-Nachricht angezeigt wird. Dankeschön fürs Zuhören. Das war's für diesmal. Wir hören uns nächste Woche. Bis bald. Bleibt gesund. Ciao, ciao und tschüss.
Tschüss.